Du musst immer aufzeichnen, ab dem Moment, wo Micky Beisenherz durch die Tür kommt.
Das haben wir gemacht jetzt, auf jeden Fall.
So wie Horst Lichter in Eisdielen geht. Einen wunderschönen guten Tag. Und dann so ihn so ein völlig fassungsloser Italiener angucken und sagen, wer ist der Typ und was möchte er? Ne? Aber das gehört ja auch gar nicht hierher.
Aber kann ich, bevor wir hier die Musik starten, kurz fragen, wieso weißt du, wie Horst Lichter in Eisdielen geht?
Ich habe, ein Freund von mir hat ihn begleitet in einer Eisdiele in Hamm. Ja. Und das war, gab ein großes Hallo.
Musik bitte.
Ja.
Fußball MML, hier ist der 6. Podcast in Folge, damit schon jetzt erfolgreicher als der FC Bayern.
Dieser große Podcast.
Fußball MML ist der Podcast von Micky Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Nur für die Menschen, die sich immer noch fragen, wofür steht eigentlich MML?
So viele Podcasts, wie Braunschweig sich Gegentore gefangen hat. Ne?
Ach, schön.
Ja, und sehr man geil. War doch tatsächlich ein wenig überrascht. Das war gestern, war glaube ich genau, gestern beziehungsweise vorgestern, war genau dieser eine Spieltag, an dem die plötzlich alle Bock haben, Fußball zu spielen, weil das Wetter so schön ist. Man hat ja lange drauf gewartet, auf diesen Moment, wenn das dann anfängt, irgendwie, dass die Leute richtig Bock haben. Und gestern war es so, beziehungsweise am Samstag.
Es ist ja auch so, ich habe ja vor 2 Wochen die Playoffs für die Bundesliga gefordert. Ich fordere eine Saison, die nur noch aus letzten und vorletzten Spieltagen besteht. Ja,
wirklich. Es macht gleich doch, ist doch gleich ein ganz anderer Zug drin, oder? Zug, oh, jetzt kommt
ein neues
Thema Zug. Sind wir natürlich jetzt schon bei, wann soll ich denn meine Schulz, mein Schulz-Bashing?
Mach's doch gleich, dann haben wir es geschafft.
Ja, soll ich es vorlesen? Soll ich es vorlesen? Also, wir haben Post bekommen, Zuschriften. Säckeweise, säckeweise kommen ja hier Postkarten und Briefe zu uns. Unter anderem eben auch auf iTunes. Dort hat Anno 1990 geschrieben, der Podcast lässt sich eigentlich gut hören, nur leider streut Micky Beisenherz in jede Folge politische Propaganda mit ein. So wurde bisher in jede Folge Martin Schulz gebasht. In jeder Folge Martin Schulz gebasht.
Und also ein Hetzer ist er. Der schlimmste Hetzer seit Goebbels. Ja, nicht Schulz, ich.
Sag mal.
Nicht, ausnahmsweise mal nicht.
Sowas
ich habe das gepiept.
Ja, kaum sagt man mal Goebbels, da ist gleich, ne?
Ja, sofort zucken alle zusammen. Aber sowas hat ein Fußball-Podcast nicht nötig. Ja.
Aber hast du dann eigentlich beide Landtagswahlniederlagen?
Ja.
Der SPD zu verantworten?
Alle drei. Ich habe alle drei zu verantworten. Also seit gestern ist ja noch die dritte dazugekommen. Ja, ja. Das ist richtig.
Aber wie ich auch, noch eine verlorene Landtagswahl um Martin Schulz für Trainer beim HSV.
Das ist richtig. Ja.
So, also wir versuchen das heute mal ohne Martin Schulz zu bashen, was schwer werden könnte.
Das kann eigentlich nicht.
Ja, kommen. Wir versuchen auch auf deinen speziellen Wunsch ja auch Helmpeter heute mal nicht mit reinzubringen.
Ja, ich finde, wir schaffen auch eine Sendung ohne Helm.
Kannst du vergessen.
Micky Beisenherz, schaffen wir eine Sendung ohne Helm, Peter?
Ach, das soll jetzt schon kommen. Leute, ich bin Leute, die wollen mich kalt stellen. Ich bin ihnen zu mächtig geworden.
Mal gucken, ob das Momentum mit dabei ist und natürlich auch der frankierte Rückumschlag.
Es gab ein Foto jetzt von Helmpeter, das hat er dann nochmal, hat er dann gepostet bei Facebook, wo dann steht, ich habe immer an den Jungen geglaubt, das siehst du dann ihn. Helmpeter hat aber seinen Helm abgenommen, nur mit Kappe und neben ihm Lasogga, der dann Helmpeters Helm aufhat und es gibt nur einen Menschen deutschlandweit, der mit diesem Helm, sag mal, wo man sogar das Gefühl hat, er wird sogar intelligenter durch den Helm und das ist Lasogga.
Ich bin heute Morgen mit dem alten HSV-Witz aufgewacht. Der poppt in meiner Timeline auf bei Facebook.
Schön,
was ist der Unterschied zwischen Karstadt und dem HSV? Beide sind am Ende, aber Karstadt hat die bessere Sportabteilung.
Oh,
schön.
Na gut.
Okay. Ja, ich sehe, also wir fliegen hier ganz steil rein.
Ja.
Aber müssen wir auch, wir haben tatsächlich die einzige Prognose aus 6 Wochen MML hat sich wirklich bewahrheitet. Wir haben das tatsächliche Endspiel um die Relegation.
Genau. So, das hatte gestimmt. Das haben wir schon vor 4 Wochen angekündigt und uns drauf gefreut. Aber man muss jetzt natürlich auch sagen, der HSV und Relegation, das gehört ja eigentlich zusammen wie... Jetzt müsste ich eigentlich sagen, Martin Schulz und Wahlniederlage. Ne?
Fast muss man sich überlegen, ob die Hamburger das nicht wie mit dem Dom machen, ob man nicht zweimal im Jahr Relegation spielt. Dann ist wenigstens was los in der Stadt.
So wenig ist in Hamburg nun auch nicht los. Aber um es mal gerade ganz kurz zu sagen, wie es eigentlich passieren könnte. Es ist tatsächlich so, also wir haben natürlich das Relegationsspiel, also die Relegation um die Relegation zwischen dem Hamburger Sportverein und dem VfL Wolfsburg. Wenn der VfL Wolfsburg einen Punkt holt, also wenn das Spiel unentschieden ausgeht, ist der HSV in der Relegation.
Ja.
Genauso natürlich auch wie Wolfsburg gewinnt. Wenn der HSV gewinnen sollte, sagen wir mal mit 1-0 und gleichzeitig verliert der FC Augsburg mit 3-0 bei der TSG Hoffenheim, ist Augsburg in der Relegation.
Ah, okay.
Und dementsprechend, wir haben ein Minus 29 und minus 17. Also es geht dann ja eigentlich nur um die Tordifferenz
minus
zwischen Wolfsburg.
Minus 29 ist aber der HSV. Oder?
Genau, aber es geht dann nur um die SPD, Tordifferenz ist ja nur Wolfsburg, Augsburg und Mainz. Da haben wir minus 17, minus 16 und minus 9. Das heißt also, dass der FSV Mainz 05 noch in die Relegation reinrutscht, ist relativ unwahrscheinlich.
Aber hatten die nicht schon T-Shirts an, wo drauf stand, Mainz bleibt 1.
Yep.
Also das wäre ja dann der schlimmste Fall. Das wäre doch der schlimmste. Also in der Tagesschau sagte man mir, der FSV Mainz 05 sei gerettet, bleibt 1 und die haben schon gefeiert. Das wäre ja der schlimmste Fall von Denkste in der Geschichte.
Mit Ausnahme von Nürnberg 99.
Seit Nürnberg 99, wollte ich auch gerade sagen. Wunderbar.
Nein, das ist falsch. Ach, also,
du beendest meine Sätze, Schatz.
Ja, wir wachsen immer
weiter
zusammen.
Es ist falsch.
Es ist falsch?
Ja. Faktisch ist es so, es ist relativ unwahrscheinlich, aber es ist falsch. Ja. Also theoretisch kann Mainz 05 noch absteigen, wenn sie minus 10 Tore machen oder irgendwie sowas.
Ja, gut,
aber sie sind noch nicht final gerettet.
Okay.
So, das ist also die Ausgangssituation und wir haben HSV gegen Wolfsburg, wir haben Augsburg gegen 1860 hier, wie heißen die denn?
Hoffenheim.
1899 Hoffenheim.
1860 Hoffenheim. Tradition seit 1860. Wer kennt es nicht?
Ja, gegen hier Dingsbums, gegen Augsburg und wir haben dann das letzte Spiel von Mainz, die spielen in Köln.
Ja.
Jetzt muss man aber sagen, wer Hoffenheim in Bremen gesehen hat, es ist gar nicht so unreal.
Keine Angst.
Es ist gar nicht
im Hintergrund.
Nein, es ist einfach nur die.
Das Problem ist, wir sind ein bisschen wie Darmstadt 98 bei diesem Podcast. Wir haben halt keinen Techniker.
Ja.
Und deswegen sind wir immer sehr alert, falls es irgendwelche Geräusche im Hintergrund gibt. Nein,
seit
das
dem
Ding
Knistern,
ist also, wer
ne?
tatsächlich mal, um aufs Fußballerische vom Wochenende zu kommen, wer Hoffenheim in Bremen gesehen hat, traut ihn ja durchaus auch zu, 6 Tore gegen Augsburg zu schießen.
Ja,
also da kann noch mal echt was am Torverhältnis passieren.
Absolut.
Aber
Tatsache. Und ich habe, wie gesagt, nach dem 6-0 von Bielefeld gegen Braunschweig glaube ich sowieso an gar nichts mehr.
Und du hast ja gesagt, dass es durchaus verdient wäre, wenn Hoffenheim den dritten Platz macht.
Nach diesem Wochenende, wo eben die Dortmunder gegen jene Augsburger, über die wir jetzt sprechen wollten, ja nur 1-1 spielen, obwohl sie noch punkten müssen und zwar mit 3 Punkten eigentlich, 3 Punkte brauchen für die Champions League, direkte Champions League Qualifikation. Und die Hoffenheimer aber zu den wirklich starken Bremern der letzten Woche waren und dann einfach 5-0 in Führung gehen, sage ich dir, und deshalb, ich bin großer Sympathisant von Borussia Dortmund, aber ich habe auch wahnsinnig, also meine Anerkennung gilt dieser TSG Hoffenheim in dieser Saison. Die spielen einfach gerade den amüsanteren, besseren und schöneren und schnelleren Fußball.
Ja.
Also wenn die Dritter werden nach der Saison, würde ich mich nicht am Ende hinstellen und sagen, das ist aber ein unverdienter Dritter.
Nein, das muss man auch als Dortmund-Fan, glaube ich, anerkennen und sagen. Das wäre dann tatsächlich nicht, zumal man hat ja doch irgendwie das Gefühl, dass die Leistungen nicht ganz so schwankend sind wie beim BVB, zumindest über weite Saisonphasen hinweg. Und es wird natürlich nicht ganz so leicht. Ne? Also ich meine, so wenn ich mich recht erinnere, haben wir Dortmund da immer ganz gut gegen Bremen ausgesehen. Das ist durchaus ein Gegner, mit dem wir uns etwas leichter tun, aber wer kann das schon seriös prognostizieren? Und wir schon mal gar nicht.
Wir sollten auf keinen Fall Prognosen mal machen an dieser Stelle. Ich möchte 2 Punkte ansprechen. Erstens würde ich gerne wissen von dir, weil du ja als Dortmund-Fan wahrscheinlich auch relativ viel die Spiele von Borussia Dortmund gesehen hast. Du hast gerade das Schwankende angesprochen. Ich finde, jetzt so langsam ist mal das Gündogan, Mkhitaryan und Hummels-Argument durch. Ja. Wir sind am 33.
Laut Watzke Spieltag. Ja schon ab der ersten Hälfte der
Saison. Warum ist die Leistung von Borussia Dortmund so schwankend?
Ja gut, manchmal ist es ja einfach auch nur nicht die Konsequenz vor dem Tor, ne? Also sie hatten ja jetzt auch gegen Augsburg ja durchaus auch wieder Chancen, aber ansonsten bleibt das alte Argument, da sind halt einfach immer noch sehr, sehr viele junge Leute auf dem Platz, die halt nicht immer gleich motiviert sind. So, und dann kommt Augsburg, da weiß man, die sind irgendwie so auf Platz 15, boah. Und dann geht man halt in so ein Spiel rein mit nur 70%, 60%, geht vielleicht nicht jedem Ball hinterher und dann hast du halt genau die Situation, dass es plötzlich 1-1 steht und dann machst du halt nicht die Chancen und dann gehst halt nur mit einem Punkt vom Platz. Das geht ja alles immer relativ schnell und wenn du dann nicht wie die Bayern zum Beispiel so unglaublich motivierte Solisten wie Robben beispielsweise hast, oder fantastische Freistoßschützen wie Alaba, dann drehst du so ein Ding halt auch nicht mehr. Das ist dann schnell passiert.
Mir kommen die ja immer so vor, auch wenn man im Stadion ist, wie so ein Rudel junger Hunde, die so einer Dose hinterher jagen, irgendwo in der Spielstraße und dann kommt eine Tüte vorbei geweht und dann ist plötzlich die ganze Aufmerksamkeit so dieser, geht dann dieser Tüte, weil sie einfach, sie haben diesen unglaublichen Spieltrieb und vergessen ja irgendwie, auch seit Jahren ist das ja ein Problem von Borussia Dortmund, das Tor zu treffen. Genau. Und ich habe gestern noch gedacht, ich habe nochmal Bundesliga pur geschaut und habe gedacht, als ich das dann gesehen habe, dachte ich, eigentlich haben die Dortmunder etwas auf einem anderen Niveau, aber natürlich auf einem anderen Niveau, aber wie die Wolfsburger, die sind zu sehr abhängig von dieser einen Spitze. Also so wie seit Jonker nur Gomez trifft, muss man ja auch gucken. Also ich meine, es ist ja sehr schön, dass Aubameyang 29 Saisontore hat, aber es wäre auch schön, wenn man wüsste, da, also Dembele trifft auch, aber wenn man so ein bisschen mehr das auf die ganze Mannschaft verteilen würde. Also wenn man wüsste, in Augsburg, okay, Aubameyang trifft 1-1, aber es wäre schön zu wissen, da könnte noch vielleicht
Reus ist ja so ein bisschen in die Kerbe gehauen.
Das ist ja auch die Schwankung. Ja. Also und Reus ist ja auch natürlich super seit seinem Comeback, aber eben auch so, es passieren dann immer Spiele wie gegen Augsburg, wo sie dann plötzlich untertauchen.
Dann sind wir also doch wieder bei Mkhitaryan, der glaube ich in der letzten Saison
55 Torbeteiligung hatte. Ja, und einfach, es ist doch, also für mich ist es trotzdem, natürlich ist große Unruhe im Moment im Verein, aber es ist doch trotzdem auch eine Mentalitätsfrage, wenn ich die letzten zwei Spieltage eigentlich gewinnen muss, um die direkte Qualifikation, das Mindestziel in dieser Saison, die direkte Qualifikation zur Champions League sicherzustellen, dann muss ich doch in Augsburg, einem Abstiegskandidaten, muss ich doch gewinnen als Borussia Dortmund. Die, und da finde ich auch, da stehe ich hinter der Aussage von Watzke, Umbruch ist seit der Halbserie vorbei und dann muss bei Borussia Dortmund mit all den Millionen, sie sind kein Underdog mehr, sie sind Top 10 in Europa.
Der Arbeiterclub.
Ja. Also, der reichste Arbeiterclub ist so, als wenn so ein Typ aus dem Schacht gefahren kommt, so mit Goldketten hängt und sagt, welcome to my crib. Das ist Borussia Dortmund für dich.
Oder nein, wenn die SPD Aktien notiert wäre.
So, ich sag nichts mehr über die SPD, das sag ich dir.
Sie sind ein Top 10 Club in Europa. Das Selbstverständnis muss sein mit dieser Mannschaft, die sie haben. Die spielen nicht für Nüsse da, in Augsburg auch 2 oder 3-1 gewinnen zu können am vorletzten Spiel.
Aber die Stringenz musst du dann halt eben auch haben. Da musst du halt auch ein paar Fußballer haben, die sagen, verdammte Scheiße, so jetzt ist aber auch mal gut hier, wir gewinnen jetzt auch nochmal 3-1. Und das ist, glaube ich, tut mir leid, aber die sind halt einfach alle wirklich noch sehr jung. Und da ist es halt nun mal einfach so, dass die halt noch nicht ganz so bissig sind in solchen Spielen, sondern wenn es dann nicht so richtig läuft, dann schiebt jeder ja auch so ein bisschen die Verantwortung auf den anderen und sagt, ja, der wird das schon machen und dann ist es halt vorbei. So, dann ist 1-1 und dann stehst du da und bis im Nachhinein denkst du so, Also ich glaube, es ist für eine solche Mannschaft immer irgendwie dann doch einfacher, wenn du große oder namhafte Gegner hast, weil die Motivation einfach eine andere ist.
Interessant ja übrigens auch, dass gesagt wurde, der furchtbare Ausfall von Julian Weigel, gute Besserung an dieser Stelle. Gott,
diese
natürlich.
Bilder.
Furchtbar. Ich kann bei sowas auch nicht hingucken.
Da verziehe ich dann wirklich tatsächlich das Gesicht und ihr wisst, dass ich auch teilweise für RTL arbeite und
Aber ich war tatsächlich überrascht, weil ich bei Julian Weigel immer dachte, dass das nächste Mal eigentlich erst die Stimme bricht.
Der Punkt ist aber auf jeden Fall, und das ist interessant, dass gesagt worden ist, dass Julian Weigel, und wir reden über einen 20-Jährigen, nicht 1-1 ersetzt werden kann.
Ja, das ist doch wieder typisch Tuchel, da sucht doch einer schon nach Entschuldigung.
Ich möchte aber sagen, weil einfach mal um dir, Micky, auch zu widersprechen, weil du hast letzte Mal in der Sendung gesagt, dass du nicht verstehst, warum sie Dahoud geholt haben, weil sie ja schon genug zentrale offensive Mittelfeldspieler haben. Dahoud kann ja auch eine sehr, sehr gute Sechs spielen.
Ja.
Und ich glaube, dass es deswegen perspektivisch eine der sinnvollsten Transfers überhaupt ist, weil nämlich sowas passieren kann, weil du auch von einem 20-jährigen Julian Weigel nicht erwarten kannst, dass der 60 Saisonspiele macht und Verletzungen können passieren. Hätte man jetzt schon Dahoud, müsste man sich keine Sorgen machen.
Ja, dann durchaus ja, wobei man ja durchaus auch noch Rode hätte oder Sahin. Ne?
Ja, deswegen, ja. Genau. Deswegen,
Schein aber auch
also genau deswegen wegen Rode haben sie Dahoud geholt. Also, das darf man eben nicht vergessen.
Ja.
Nein, aber also ich sage trotzdem, ich bin ja großer Toprak-Fan, ich bin großer Dahoud-Fan. Diese Mannschaft nächstes Jahr, das wird eine ganz andere Mannschaft, ist logisch, aber es wird ein anderes Niveau sein.
Sie haben vor allen Dingen einen ganz anderen Trainer. Ne?
Übrigens ist euch aufgefallen, die absurde Geschichte ist ja, es kursiert ja jetzt die Idee, Tuchel geht vom BVB weg und geht zu Leverkusen.
Ich finde die Idee ja gar nicht so.
Wenn Toprak jetzt von Leverkusen zu Dortmund geht, weil Tuchel ihn unbedingt haben wollte, wer ist dann eigentlich der Verlierer in dem ganzen Karussell?
Ja, wobei, ne? Er dann trotzdem immer noch in Dortmund gelandet ist, was, sagen wir mal, abseits der persönlichen Verbandlung ja immer noch nicht der schlechteste Deal ist. Aber das stimmt natürlich, klar.
Aber das gab es in der Vergangenheit immer, dass Spieler für einen Trainer gewechselt sind und plötzlich war der Trainer weg und sie saßen halt den Rest der Saison auf der Bank. Und
yep.
Ich glaube, Toprak wird sich das schon genau angucken, was da gerade passiert. Definitiv. Bei diesem Bäumchenwechsel.
Wenn Simeone erstmal sagt, wer bist du denn, deine Fresse gefällt mir nicht, ne? Dann hast du schon mal ein Problem.
Darf ich mal eine These aufstellen, bitte? 76,7% Ballbesitz für Borussia Dortmund im Spiel gegen den FC Augsburg.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, dass das, was wir da am Samstag in Augsburg gesehen hat, so ein bisschen auch die Blaupause für das DFB-Pokalfinale sein wird.
Das ist durchaus denkbar, wobei das Pokalfinale dann natürlich wieder ein Spiel ist, in dem es um sehr viel geht, in dem man sich auch zeigen will, in der die Konzentration und Anspannung eine andere sein wird. Ja, der Gegner heißt nur Frankfurt. Die Gefahr ist natürlich auch groß, dass man das nicht aus den Köpfen kriegt, weil der Trainer wird natürlich 5000 Mal und auch öffentlich sagen, ja, Frankfurt muss man ernst nehmen, aber es ist halt nicht Bayern. So.
Mhm.
Nichtsdestotrotz ist es ein Pokalfinale und ich glaube, da ist dann die Körperspannung dann doch nochmal eine andere und ich kann das zumindest nur sehr, sehr hoffen.
Borussia Dortmund weiß aus den letzten 3 Jahren einfach, wie man so ein Pokalfinale gewinnt.
Ja. Absolut.
Also der große Vorteil von Borussia Dortmund ist auf jeden Fall schon mal, dass ich nicht im Stadion bin.
Ja, das hat,
hat
Watzke auch begrüßt.
Ja.
Im Doppelpass ist er gescheitert worden.
Gesagt, erstmal so, Leute, macht euch keine Sorgen.
Ja.
Micky Beisenherz ist
nicht richtig. Da. So, jetzt nur muss Emma es richten.
Aber ich sage übrigens, bei dem, auf den die Dortmunder am meisten aufpassen müssen, Eintracht Frankfurt, ist Robert Kovac.
Ach so.
der lässt nicht mit sich spaßen. Der hat jetzt die hessische Medaille für Zivilcourage erhalten, nachdem er einen Räuber auf der Straße gestellt hat. Auch er hat gesagt, der hätte eventuell ein Messer dabei haben können. Ich habe in dieser Sekunde aber darüber nicht nachgedacht. Wenn das die Einstellung ist, die er als Assistenztrainer seiner Mannschaft mit auf den Platz gibt, dann ist Eintracht Frankfurt auf jeden Fall der Top-Favorit.
Man darf auch eine Sache nicht vergessen, er war auf den Straßen Frankfurts unterwegs. Das heißt, er hätte eigentlich theoretisch jeden fangen können. Ne? Dass er da so zielgerichtet auf eine Person hingerannt, das fand ich wirklich gut.
So, also das ist auf jeden Fall ein Highlight, logischerweise noch in dieser Saison, das DFB-Pokalfinale. Das werden wir aber noch ausgiebig besprechen, weil wir natürlich ein MML-Spezial zum DFB-Pokalfinale machen.
Ja.
So, insofern können wir das ja einfach nur mal als kleinen dezenten Hinweis darauf verwenden. Nein, nicht nächste Woche kommt oder diese Woche gar ist der letzte Podcast für diese Saison, sondern wir haben natürlich das Champions League Finale noch, wir haben noch das DFB Pokalfinale.
Ja, und wir haben uns ja auch so aneinander gewöhnt, dass wir uns jetzt einfach immer irgendwelche hanebüchenen Gründe suchen, um uns hinzusetzen und zu podcasten. Da kommt ja noch so viel, da ist ja noch der Confed Cup, dann ist ja teilweise sind ja noch einige Folgen auch vom ZDF Fernsehgarten, die noch besprochen werden müssen. Im Sommer, da ist ja bestimmt
Andrea
noch Schlagerfest.
Kiewel ist ausgewechselt worden, ne? Habe ich. Ich glaube.
Drop the mic.
Das darf nicht. Andrea Kiewel
ich
ist.
Ich glaube ja. Ich meine sowas.
Wohl. Darf ich ganz kurz mal, weil wir hier sitzen, das können ja die Hörer nicht sehen. Wir sitzen ja mit wunderbarem Blick hier über Hamburg. waren wir nicht eigentlich am Anfang im Abstiegskampf angekommen und wollten nochmal über den HSV und den VfL Wolfsburg?
Wie kommen wir jetzt von Andrea Kiewel zum HSV?
Weight Watchers, Punkte sammeln, wenig Punkte gesammelt zuletzt, bisschen kräftig geworden. Also,
das geht doch alles.
Wir sind wieder beim HSV.
Nein, aber also ich würde gerne, nachdem wir Borussia Dortmund nun doch schon abgehandelt haben, sehr, sehr gerne über dieses...
Haben wir Dortmund schon abgehandelt? Hallo, da ist noch so viel Drama, ne?
Das ist ja... Wollen wir nochmal über diese Trainerdiskussion? Nein.
Nein, ich finde, wir sollten schon nochmal was zu sagen, also nach dem 1:1 der Wolfsburger gegen Gladbach und diesem sehr, sehr glücklichen Lasogga 1:1 des HSV haben wir ja nun mal dieses, das ist das Spiel des Spieltags und mich interessiert da schon mal, wie ihr das beide seht.
Also Lasogga, ich glaube, auch da, also ich meine, wirklich toll für ihn persönlich, freut es mich. Ich meine, wann hatte der letzte Mal getroffen? Da war die Elbphilharmonie noch ein Sandkasten. Und auch da, so in der Zeitlupe speziell, werden auch viele HSVer gedacht haben, mein Gott, dass er das Ding irgendwie reingekriegt hat. Der war ja kurz davor, sich selbst als Wadenbein kaputt zu treten. Und ich finde es sehr amüsant, dass jetzt die Ersten schon wieder fordern, dass Lasogga also auf jeden Fall in die Startelf muss. Und,
mit zum Confed Cup.
Ja, muss mit zum Confed Cup. Ja, wobei, wenn man sieht, wie viele Leute jetzt für den Confed Cup bereits abgesagt haben oder geschont werden, dann ist Lasogga als Alternative beim Confed Cup wahrscheinlich sogar wirklich eine sehr realistische.
Wo wir aber direkt bei einer Sache sind, ich habe dir ja gestern oder euch gestern eine SMS geschrieben, dass wir das erste Mal, glaube ich, seit langer Zeit unter den Top 10 der Torjägerliste 4 potenzielle deutsche Nationalspieler haben.
Und speziell mit Gomez und Timo Werner sogar 2 mit einer ziemlich guten
sehr realistische
Quote.
Chance.
Auch. Ja, und wirklich eine gute Quote. Ich weiß nicht, Gomez hat jetzt wie viel? 17 Tore?
16, glaube ich.
16 und Werner hat auch wie viel?
21.
Hat der schon 21? Ja. Und das ist echt eine richtig gute Quote.
Ja,
21. Die wird nur ein bisschen überschattet natürlich durch Lewandowski und Aubameyang, aber 21 Tore
21, ich meine, Basler ist mal in den 90ern mit 18 Toren Torschützenkönig
Bobic
geworden.
Bobic. Meier hat da auch nicht viel mehr.
Bitte?
Meier hatte 19, glaube ich, als er.
19. Basler
ich glaube, Darmstadt
20.
hat auch nicht viel mehr.
Basler hatte 20.
Das, ja. Also aber Bobic hatte 21 wäre in einer Liga ohne Aubameyang und Lewandowski wäre man da Torschütze. Also
genau.
Früher haben 21 ganz oft gereicht. Ja. Dann hast du 21, da hast du Gomez mit 16, dann kommt Kruse.
Ja,
Kruse. Und dann Gnabry. Ja. Und das sind echt keine schlechten Leute. Und ich weiß noch, dass es vor vielen Jahren die Diskussion gab, ja, in der Torjägerliste keine Deutschen mehr, wir treffen die deutschen Stürmer nicht. Und jetzt
ist
haben
ja
noch
wir
gar
nicht vier. So alt, die Diskussion. Das ist ja gerade mal ein halbes Jahr alt oder so.
Ja, aber ich finde, also ich habe da gestern drauf geschaut auf die Torjägerliste, habe mich richtig gefreut.
Ja, also gibt einem ein ganz gutes
wir
Gefühl.
Wir sind wieder wer.
So. Ja, in einem Jahr ist WM, Freunde.
Ja.
Ne? So, und wenn der Lasogga jetzt noch so ungefähr, na gut, okay, lassen wir das.
Nein, aber was mich so wahnsinnig, es hat dieses Lasogga-Tor hat ja an all diese Relegationen schon wieder erinnert, ne, wo sie gegen den
Karten. Ein Hauch von Diaz stand ja heute auch schon wieder in der Zeitung, wo man sagt, naja, Kinders, komm. Also, ne?
Also immer diese Tore in der letzten Sekunde, was natürlich auch in so einer Mannschaft dann ja auch, und das ist gefährlich, das ist so ein zweischneidiges Schwert, es nährt natürlich den Glauben daran, wirklich unabsteigbar zu sein. Also wenn sie es schaffen, mit so einer Leistung dann noch 1-1 zu spielen und dieses 1-1 reicht dann schon mal, um die Relegation zu sichern, dann gehst du natürlich mit breiter Brust auch dann in so ein Spiel gegen den VfL Wolfsburg, der wirklich eine extrem verunsicherte Mannschaft auf den Platz bringt im Moment. Andererseits natürlich ist es auch gefährlich, weil du dich ja sehr auf das Schicksal und den Zufall verlässt. Also wenn sie sagen, wir schaffen immer noch ein Tor, das kann halt dann irgendwann auch mal schief gehen. Also deswegen sage ich, das ist so,
das ist zwei Seiten. Vor allem dieses Gefühl von, wir schaffen immer noch ein Tor, in der 94 ist noch alles möglich. Das ist im Grunde genommen das Selbstbewusstsein des FC Bayern, nur ohne jegliche Fähigkeiten dieses Vereins. Das ist eigentlich, sie sind zumindest auf dieser Ebene wirklich tatsächlich der FC Bayern des Nordens. Alles andere sind sie halt einfach dann der... es gibt gar keinen, sie sind dann irgendwie, ansonsten sind sie wie der HSV des Nordens, weil es gibt einfach auch keine Vergleiche mehr für diesen Verein.
Um mal nochmal aufzugreifen, was ich schon vor Bremen gegen den HSV gesagt habe, ist dieses Spiel denn dann eigentlich Nord gegen Elend?
Schön.
Ja. Also so kommt es mir im Moment vor,
nein,
weil
mir
die Wolfsburger, wenn ihr das Spiel gesehen habt, ich kann ihn nicht aussprechen, Galaviuglu? Giavoluglu, der da hinten, der Sechser, ich kann den nicht aussprechen,
so.
Der jetzt auch, glaube ich, gesperrt ist oder so, der hat einen Fehlpass, so dieses, was man in der D-Jugend lernt, kein Querpass vor dem eigenen Tor.
Das kann sogar ich im privaten Spiel beherzigen.
Ich schaffe das nicht oft, aber ich werde auch nicht dafür bezahlt, ich muss das nicht können. Aber wirklich, und dann läuft da der wer war denn das von Gladbach? Auf jeden Fall läuft dann der Stürmer, ich glaube Stindl war das oder so, allein aufs Tor zu. Und so eine Dinge haben die dauernd gehabt, wo ich sage, ey, natürlich flattern die Nerven im Abstiegskampf, aber das sind Profis. Der wurde in der Winterpause oder erst für Millionen nachverpflichtet und die Jungs schaffen es nicht, dann am vorletzten Spieltag mal irgendwie hinten eine Sicherheit reinzubringen.
Ja.
Also deswegen, also ich sage, dass dieser HSV ausgerechnet dann gegen diese Wolfsburger trifft, ist das große Glück des HSV. Weil da kommt eine Truppe, die ist noch verunsicherter und defensiv eigentlich noch schlechter als diese Hamburger, die ja, wenn man das Tor von Burgstaller gesehen hat, ja, wie sich die Schalker davor den Ball, also die haben ja im Dreieck gespielt, dann kommt die Flanke von Bentaleb war die und Burgstaller kann den einnicken. Das ist keine Verteidigung, die eines Bundesligisten würdig wäre.
Ja.
Und jetzt treffen diese Mannschaften aufeinander.
Ja, die treffen aufeinander und natürlich hat der HSV natürlich tatsächlich den Vorteil der Gewöhnung, was die Situation der Tabelle angeht, weil sie im Grunde genommen ja schon seit Jahren, das ist ja mittlerweile auch, glaube ich, so ein bisschen in die Vereins-DNA eingesickert und die Wolfsburger hatten natürlich ganz andere Ambitionen, das ist so ein bisschen, als würden die Geissens jetzt in so ein Slumviertel ziehen und sich erstmal dran gewöhnen müssen. Ne? So, ich finde übrigens, dass die Geissens in der Lage sind, jedes Slumviertel nochmal runterzuziehen. Ne? Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Nein, aber es stimmt natürlich, die Hamburger sind das gewohnt. Also für die ist ja wirklich jetzt dritte Relegationssituation in 4 Jahren. Und Wolfsburg, die glauben halt immer noch, dass sie nächste Saison mindestens in der Europa League spielen. Dieses Gefühl, glaube ich. Auch gerade die in der Winterpause gekommen sind. Vor allem, Entschuldigung, Satz noch. Wolfsburg, da kann man mal sehen, viele Vereine haben sich ja, wir haben das Thema St. Pauli gehabt, da wurde ein Spieler vom SC Freiburg geholt und hat in der Winterpause die Tektonik des Spiels verändert.
Ja.
Wolfsburg, da kann man mal sehen, wie so Wintertransfers für viele Millionen auch verpuffen, wenn das Mannschaftsgefüge vorne hin schon
nicht. Ich kann mich ehrlicherweise an die Wintertransfers
von Wolfsburg
gar nicht. Ach so,
Mali,
stimmt, kam der im Winter?
Mali aus Mainz.
Im Winter?
Ja. Das war alles eine Winteroffensive.
Stimmt, und zwar für
Wolfsburg ist ja
15 Millionen.
Also, wenn man keinen Transfer im Winter hat, über den man berichten kann, ist Wolfsburg immer ein verlässlicher Partner, weil
seit Schürrle,
die ja eigentlich nur im Winter ihre Transfers.
Was ja immer von ziemlicher Konzeptionslosigkeit zeugt, glaub, wenn man so teure Transfers zum Winter
hinterlässt. Felix Magath da irgendwo einen Vertrag hinterlassen hat, dass man im Winter immer noch mal 5 Spieler kaufen muss, egal ob man sie braucht oder nicht, weil da muss so ein gewisses Kontingent erfüllt werden.
So eine Abo-Falle?
Ja, genau. Das haben sie nie. Felix Magath-Abo, das haben sie nie gecancelt und deswegen kriegen sie immer 5 Spieler im Abo in der Winterpause.
Das läuft immer so weiter durch.
Übrigens, die Philosophie, die dahinter steckt, ist nicht etwa die Tatsache, dass man sozusagen im Sommer keine Transfers tätigen kann oder will oder da mitmischt, sondern man hat da oder hatte zumindest da tatsächlich die Philosophie, dass im Winter die Transfers günstiger sind als im Sommer. Also weil der Fokus auf die große Wechselperiode eben gar nicht so stark ist. Deswegen hat man sich eher darauf konzentriert, Stars im Winter zu kaufen, weil sie gefühlt 10 oder 20 Millionen günstiger sind.
Okay, das klingt aber jetzt auch schon wirklich echt
warum
so
haben sie dann keine Stars
Ferraris
geholt?
Ja.
Warum haben sie dann keine Stars geholt?
Ja.
Also ich kann,
Klaus Allofs ist ja nicht mehr da, vielleicht liegt es daran.
Ja. Was aber ist eigentlich mit Klaus Allofs? Der muss doch jetzt demnächst dann doch auch mal wieder im bezahlten Fußball tätig sein. Oder ist der als Marke schon so verbrannt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Aber da ist schon viel schiefgelaufen in den letzten
Jahren. Ja, absolut. Ja,
also total. Wenn du überlegst, du hättest 2004 zusammen mit Schaaf, als Bremen die Meisterschaft geholt hat. Ich meine, da hättest du dem Denkmal mit einem Zauberstab und so einem Zylinder auf dem Kopf hätten die in den Bremen dahingestellt. Und jetzt ist halt, als hätte er sein ganzes Pulver damals verschossen mit Miku und Diego und Özil.
Ja, manchmal macht natürlich diese extreme Masse an Geld, die du zur Verfügung hast, natürlich deutlich weniger kreativ. Ne?
Und,
also
und vor allem
macht vielleicht ein bisschen fett und faul. So.
Steile These, der Klaus Allofs, der Jetztzeit ist halt Max Eberl. In Gladbach.
Ja.
So, und vielleicht gibt es diese Rolle nur einmal, des Trüffelschweins. So.
Ja, aber ich glaube tatsächlich wirklich, dass die dicke Kohle, die du zur Verfügung hast, natürlich deutlich weniger kreativ macht. Also auch beim BVB. Ich meine, ich sag's nochmal, Kagawa, zweite japanische Liga, 500.000 Euro. Dem gegenüber steht Schürrle 30 Millionen Euro. Das ist dann irgendwann auch, wenn man es dann
obwohl der auch spielt, als hätten sie ihn von irgendeiner Uni-Mannschaft weggekastet.
Ja, auch, der spielt auch, als wäre er aus der zweiten japanischen Liga geholt worden.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass Kagawa ja verkauft und wieder zurückgekauft worden ist. Also nur
falls,
ja,
falls
aber
jetzt
wir reden
jemand
über
den alten Kagawa.
Ja. Ich wollte ja nur sagen, falls jetzt jemand sagt, ja, wissen die denn nicht das?
Ja,
wissen
hallo.
Wir natürlich, aber ja.
Wer,
ja, und auch im Übrigen, Lewandowski hat ja auch nur
Ja.
Wenig Geld gekostet.
Lechposen damals?
Lechposen.
Ja. Und der war nur Stürmer hinter,
Lukas Barrios.
Mein Gott, die Älteren werden sich erinnern.
Der ja auch mit 28 schon nach China gegangen ist. Wie Misimovic. So Leute, die einfach wirklich in der Blütezeit ihrer Karriere gesagt haben, ach komm, ich gehe nach China.
Ich werde es nie begreifen. Übrigens habe ich jetzt gerade gelesen, Carlos Tevez, der ist ja auch von Boca Juniors zu Shanghai gewechselt, fühlt sich da überhaupt nicht wohl, überraschenderweise, obwohl er, sage und schreibe, 19 Familienmitglieder mit nach China genommen. Ich habe gar keine 19 Familienmitglieder.
Aber versuch doch mal so ein argentinisches Rumpsteak mit Stäbchen zu essen.
So, jetzt sind wir aber wirklich bei 7 Tage, 7 Köpfe, mein Freund.
Nein, aber auf jeden Fall, also neben diesem Star-Abo von Felix Magath, dass ihn irgendwie diese 5 Spieler gebracht hat, Mali, ich sehe dann immer, da spielen dann auf der Doppel-10, mit der sie spielen ja tatsächlich nicht mit einer Doppel-6, sondern mit einer Doppel-10 teilweise, mit Mali und Didavi. Das sind auf dem Blatt Papier 2 der begnadetsten Fußballer der Bundesliga. Und da passiert nichts. Mhm. Und wenn die nicht Gomez hätten, und man muss auch nochmal dieses Tor loben, das war ja schon wieder am Wochenende so
Bergkamp-mäßig,
dass er den quasi aus der Luft hinter dem Gegenspieler fischt, nach vorne zieht und dann plötzlich so frei vor dem Torwart steht und sagt, Digga, das Ding gehört mir.
Ja.
Und das war wirklich, und das hat mich sehr erinnert, weißt du, als er gegen die Niederlande bei der Europameisterschaft diese 2 Tore
gegen Argentinien.
Gegen die Niederlande bei der Europameisterschaft hat er den doch auch so.
Ja, aber gegen die Niederlande wird Bergkamp ja wohl kaum gespielt haben.
Ich meine Gomez.
Ach, du meinst Gomez gegen die,
weil du
gerade Bergkamp sagtest.
Ja, ich meinte Bergkamp gegen Argentinien, klar, das ist dieses Jahrhunderttor, was er ja quasi auch was ja zuletzt in einer Statue verewigt wurde.
Ist
dieses,
so?
Dieses Tor gibt es von Bergkamp jetzt als Skulptur.
Ach was.
Die steht in London.
Toll.
Glaube ich. Also ob sie in London steht, aber dass es die Skulptur gibt, weiß ich. Aber Gomez hat mich sehr daran erinnert, der hat bei der Europameisterschaft 2012
mit der eleganten Drehung.
Wahnsinn. 12, also, das kann der eben immer noch. Aber danach
ist Mehmet Scholl ihn quasi zur Höchstleistung beleidigt hat. Ne?
Genau.
Ja.
Nein, und dann ist aber nicht viel. Und wenn der VfL Wolfsburg nur noch Mario Gomez ist, dann wird das auch gegen den HSV nicht reichen.
Ja, also Gomez spielt ja tatsächlich wirklich eine hervorragende Saison. Das muss man auch sagen.
Ja.
Im Rahmen einer solchen Mannschaft, wo nichts läuft, der Einzige zu sein, der dann trotzdem immer noch so 16, vielleicht am Ende 17, 18 Tore zustande kriegt, das ist schon mal aller Ehren wert.
Wo man dann sagen kann, wahrscheinlich wenn der eine Offensive wie die von Borussia Dortmund hinter sich hätte, hätte er auch 25 gemacht.
Davon ist zwingend auszugehen.
Ja.
Das Interessante ist ja, wenn der VfL Wolfsburg tatsächlich Relegation spielen würde,
oh je,
trifft er auf Eintracht Braunschweig.
Ich liebe dich, dass du es jetzt sagst, weil das ist,
ich meine,
so schön.
Da können die Wolfsburger natürlich alle zu Fuß ins Stadion gehen, und zwar in das in Braunschweig, weil die ja alle da wohnen. Ja.
Die kommen dann alle mit ihren Rucksäcken und ihren Schlafsachen so direkt von zu Hause.
Das wäre schon ein Knaller, muss man mal wirklich sagen.
Ja, total.
Also allein für die Geschichte.
Vor allem, wer sich wirklich freut darüber, über diese Konstellation, ist die niedersächsische Polizei, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja.
Weil da ist ja schon, also ich meine, wer einmal in Braunschweig war, wenn die gegen Hannover 96 spielen, da ist ja die ganze Stadt abgeriegelt, und Wolfsburg, natürlich ist es nicht diese alte, gewachsene Feindschaft, aber es ist Niedersachsen-Derby und die Braunschweiger, also ich meine, braucht Braunschweig, gibt es eine größere Motivation für Eintracht Braunschweig, als gegen den VfL Wolfsburg anzutreten? Also für die Braunschweiger kann man sich ja nur wünschen, dass sie gegen Wolfsburg spielen, weil es einfach für sie dann fast ein Selbstläufer wird von der Motivation her. Gegen den HSV wird es ja unmöglich, weil der HSV ist ja unabsteigbar bei einer Relegation.
Das ist absolut richtig.
Ja, absolut. Mit einem 0-0 und einem 1-1 geht es dann wieder in die nächste.
Irgendwie so in etwa
Bundesliga das dann laufen.
Aber also man muss halt sich auch fragen, in welcher Verfassung ist Eintracht Braunschweig, die letzte Woche
Punkt,
Union Berlin komplett dominiert haben, wo ich da auch sage, ja klar, das ist dann halt Erstliga-würdiger Fußball, und Union hat eben Lehrgeld bezahlt, dann fahren die nach Bielefeld.
Ja, vor allem mit dieser hochgelobten Abwehr. Alle sagen immer,
6 Tore.
Unglaublich, man versteht es auch nicht. Jetzt gibt es natürlich schon die Ersten, die sagen, oh, wie viel Geld ist denn da geflossen und so. Kann mir jetzt nun nicht wirklich vorstellen, aber es ist schon erstaunlich, und es ist natürlich auch wiederum
wer hat gesagt,
das Schöne,
wie viel Geld
am Fußball
ist da geflossen?
Ja, du hast ja die üblichen Meldungen, die du dann in den sozialen Netzwerken
hast. Die man bei Arminia Bielefeld immer hat. Das ist ja der typische Arminia Bielefeld-Reflex.
Wenn
wo ein Skandal ist.
Dann, ja. Arminia,
dann Bielefeld. Arminia Bielefeld.
Ist absolut. Kickers Offenbach noch dabei in der zweiten Liga? Nein, ne?
Nein, die sind nein. doch, sind die nicht mittlerweile?
Braunschweig spielt ja auch nicht mehr mit Jägermeister auf dem Trikot.
Ist
ja.
nicht.
Nein, das ist, das und übrigens, Paul Breitner spielt ja auch nicht mehr.
Auch nicht mehr da.
Übrigens, ja. Ganz toll, der MSV Duisburg ist zurück in der zweiten Liga.
Toll.
Und Holstein Kiel.
Holstein Kiel, das freut mich sehr. Der nächste große Triumph. Ja. In Schleswig-Holstein, den keiner erwartet.
Mensch, das wird aber eine Zweitliga irgendwie voller Nordderbys, ne? Gegen St. Pauli, gegen den Hamburger Sportverein.
Ingolstadt.
Ja. Ja.
Ist kein Nordderby.
Ist im Siegerland.
Oh Gott.
Ja, das ist,
Entschuldigung, war ein geografischer Seitenhieb. Es tut mir leid.
Den, kann man nur,
den konnte ich mir nicht.
Nein, den verkneifen. Kann man auch nur verstehen, wenn man den letzten Podcast.
Um diesen Gag zu verstehen, hören Sie bitte die vorangegangenen fünf.
Und folgen Sie uns auf Twitter. Folgen Sie uns auf Twitter. @FußballMML.
Richtig.
Dann kann man nämlich die Witze auch komplett nochmal nachlesen und in diesem Fall jetzt auch mal verstehen.
So. Finde ich auch mal gut.
Also, dann möchte ich von euch abschließend wissen, Braunschweig spielt in der Relegation gegen wen?
Gegen Wolfsburg.
Ich denke das auch.
Ja. Echt, glaubt ihr wirklich?
Ja. Ja. Und jetzt stelle ich mir aber persönlich so ein bisschen...
Also ihr glaubt wirklich, dass der Hamburger Sportverein gegen Wolfsburg gewinnt?
Ja, weil die Wolfsburger... Also weil der HSV dieses, ich nenne es jetzt mal das Lasogga-Gen hat, also da ist ja auch egal, wer dann trifft halt doch irgendwie einer von den Holzfüßen.
Ja, das Lasogga-Gen, oh Gott.
Wie heißt denn, wie heißt der junge Mann, dieser 18-Jährige, der von Holtby geschickt wurde am Wochenende? Jatta. Und dann ein Abschluss, wie ich ihn von mir selbst nur kenne, wenn bei mir die Nerven flattern, der hat den probiert mit einem Außenrist irgendwie aufs, also neben zur Eckfahne zu schießen. Also ich meine aber, selbst so jemand kann beim HSV immer noch in der 92. Minute den Ball irgendwie reinrumpeln nach einer Ecke. Und das haben die Wolfsburger
nicht. Und jetzt diese rührende Geschichte, stell dir mal vor, ein Flüchtling rettet die Hansestadt
ist
Hamburg.
Das?
Ne? Ja, das, ist doch, das ist doch...
Ich dachte,
du kannst
den aussortiert.
Nein, du kannst doch den Namen Jatta niemals ohne den zusätzlichen Bahnchef
das ist,
Grube...
Ich wollte es genau das wollte ich gerade sagen. So. Ich wollte genau sagen, der hat den gleichen Vornamen wie Bahnchef Grube.
Ja.
Nur, dass er halt nicht Bahnchef heißt, sondern Flüchtling.
Also ja, siehst du? Ja, das ist wirklich, das kannst du nicht ohne sagen, das geht gar nicht, du hast immer sofort, ach Mensch, toll, da kommt der an und rettet den. Ja, toll. Ne? Und abgesehen davon hat der HSV ja jetzt mittlerweile ja auch ein paar wirklich gut funktionierende Linienrichter, die dann im Zweifel, und das ist ja auch extrem wichtig, da hängt es von der Entscheidung eines Einzelnen ab, der sagt, nee, der Ball war bei der Ecke über der Linie und dass dieses 2:1 dann gibt den Schalkern aberkannt
dafür?
Wird. Es gibt ja jetzt kursiert ja so ein iPhone-Video.
Von Hassan Korner, genau. Ein YouTuber, beziehungsweise auch ein Blogger des FC Schalke, der im Rollstuhl sitzt und aus dem Grund auch diese Perspektive hatte, dass er unten am Spielfeldrand saß und wirklich genau an der Eckfahne das Ganze aufgenommen hat.
Ja.
Da war von außen nicht so
ich
richtig.
Ich habe gestern mir dreimal, viermal angeguckt. Das ist eine ganz normale Eckball.
Und der Linienrichter ist dann letzten Endes, dem verdanken sie es. Ganz Hamburg feiert einen Mann mit Fahne, das gab es seit Udo Lindenberg nicht mehr. Und das ist also wirklich toll.
Aber es ist doch auch wirklich toll, dass wir jetzt quasi genau auf diesem in dieser Stammtischdiskussion des Videobeweises wieder ankommen.
Weil
ich liebe den Fußball dafür.
Ja,
das kann
total
sich
gut.
doch überhaupt keiner ausdenken, dass die in der 93. Minute treffen und in der 94. Minute macht Schalke 04 ein astreines Tor und du denkst, irre. Ist die Bundesliga komplett verrückt geworden.
Ja, und wie sich dann alles verschiebt. Ne?
Und dann verschiebt sich alles. Ja. Plötzlich
Ingolstadt,
plötzlich hat Ingolstadt wieder Hoffnung. Der HSV ist am Ende. Und dann sagt der Linienrichter, der war aus bei der Ecke.
Ja.
Und du denkst so, Fassungslosigkeit. Also wirklich, das war Fassungslosigkeit da am Samstagnachmittag.
Ja, auch für die Schalker letzten Endes, ne? Weil die natürlich jetzt dann tatsächlich Europa wirklich, aber jetzt muss man auch ernsthaft sagen, also wenn Schalke irgendwie noch Europa schafft, also da knüpft es sich ja wieder an das an, was du ja auch schon seit Wochen zurecht sagst, das ist ja im Grunde genommen, zeigt ja nur, wie beschissen die Bundesliga gerade ist, dass selbst Schalke noch Möglichkeiten hat, europäisch zu spielen. Und was wir völlig vergessen haben in dem Zusammenhang, Hertha hat seit 48 Jahren das erste Auswärtsspiel gewonnen. Ne?
Oh.
In Darmstadt.
Ja. Ja, und ist wieder Fünfter.
Ja.
Und, aber,
verrückt.
Aber da muss man eben auch sagen, ne? Also wenn Leverkusen am letzten Spieltag in Berlin gewinnt und man redet die ganze Zeit von einer Krisensaison und bei Hertha wird es wahrscheinlich der Europapokal, dann trennen diese beiden Vereine auch nur 9 Punkte.
Ja.
Also das ist halt nicht viel, ne? Wenn man so sagt, so diese Mannschaft bis zum vorletzten Spieltag stand sie quasi noch im Begriff, in den Abstiegskampf zu rutschen und die andere ist Fünfter und dann sind nur 9 Punkte am Ende zwischen diesen beiden Clubs.
Ja.
Das zeigt halt auch, wie sich da halt gegenseitig kannibalisiert wurde über die ganze Saison. Also weil ja keine Mannschaft irgendeine Konstanz hatte. Also dass Schalke überhaupt noch in die Nähe des Europapokals gerückt ist, ist kompletter Wahnsinn.
Ja.
Das spricht halt null für die Bundesliga. Aber man muss auch eben sagen, dass dieses Spiel gegen den HSV dann auch die Königsblaupause für diese ganze Saison war. Ne? Also Tatsache. Es geht dann, es reicht dann eben nicht.
48 Punkte hat der SC Freiburg. Haben wir eigentlich wirklich schon mal ausgiebig, weil man immer so schnell bei Aufsteiger bei Leipzig ist, haben wir schon mal ausgiebig eigentlich den SC Freiburg gelobt und
wir haben
eigentlich
sie letzte Mal ein bisschen
abgefeiert?
Gelobt,
du hast aber, es versucht und wir haben dich so totgebrüllt.
Genau.
So, wir haben dich zum Schweigen gebracht. Du darfst jetzt lobe. Sie hören jetzt, Mike Nöcker lobt den SC Freiburg.
Das ist ganz toll, was die diese Saison gerissen haben.
Das war Mike Nöcker lobt den SC Freiburg.
Das machen wir jetzt in jedem Podcast. Du darfst auch mal schon ab Minute 10.
Genau.
Ne? Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ja, also wenn wir gerade über Kreativität in der Kaderplanung beispielsweise geredet haben, dass eben Geld nicht kreativ macht, dann sieht man ja an einem Verein wie SC Freiburg, dass es ganz offensichtlich dann doch geht. Und vor allen Dingen ja auch die Geschichte vor 2 Saisons sich für die Euroleague qualifiziert, dann in der Saison, vor 3 Saisons, ja, dann genau. In der Saison abgestiegen, jetzt zurückgekommen und wieder qualifiziert für die Euroleague, also so gut wie jedenfalls, ist einfach eine herausragende Leistung, vor allen Dingen mit einer Mannschaft, wo man immer das Gefühl hat, der einzige Star ist der Trainer.
Ja. Tatsache, ja gut, vor allen Dingen der einzige Star, der dann auch bleibt über die Saison hinaus. Ne? Aber man hat ja jetzt auch Streich ja schon nach diesem Spiel gesehen, also er wurde ja zu Recht sehr gelobt und auch gefeiert und sie selber haben ja auch gefeiert, die Freiburger, weil sie natürlich auch wissen, okay, das sieht jetzt nun wirklich sehr gut aus, was Europa angeht, aber man sah Streich auch an und man hörte es ihm auch an, dass er schon mit Sorge auf die nächste Saison blickt, weil er halt einfach weiß, das wird dann wieder richtig hart mit den, er sagte ja, Donnerstagsspiel, du spielst dann, keine Ahnung, irgendwo international und Wolfsburg als Beispiel, wobei er vielleicht Wolfsburg ja gar nicht mehr begegnen wird in der ersten Liga, hat eine ganze Woche Zeit, sich dann auf Freiburg vorzubereiten, am Sonntag dann spielen und das ist halt einfach nur mal das Problem und der Kader ist nicht sehr breit, der Kader wird sich auch wieder deutlich verändern. Davon ist zwingend auszugehen.
Grifo wird vielleicht nach Hoffenheim gehen.
Zum Beispiel. Und das wird natürlich eine ganz harte Saison, das weiß er halt auch. Aber andererseits, naja gut, wenn du halt die Gelegenheit hast, dass mal ein paar internationale, na sagen wir nicht Topclubs, aber ein paar, naja immer, du hast ja immer mal den einen oder anderen, vielleicht kommt mal Liverpool vorbei oder so. Das ist schon toll für die Fans und auch für den Verein.
Ich finde das ja schön, dass letztendlich ja Kreativität dann eben da auch wieder Geld macht, weil natürlich so eine Europapokalteilnahme ja dann doch wieder Geld reinspielt, was ja nicht im Etat eingeplant ist beim SC Freiburg. Damit sind vielleicht auch ein paar von den Top-Leuten zu halten oder sie holen halt einige der Stars der zweiten Liga. So ist ja dann der Freiburger Weg letztendlich. Da sind wir wieder in der Hierarchie des Transfersommers. Also quasi, wo kauft Freiburg? Und Freiburg kauft halt dann in der zweiten Liga, aber auch das hat immer funktioniert. Für mich ist aber neben Niederlechner, der ja wirklich konstant gerade trifft, aber ist die eine Personalie und neben dem Trainer, die einfach zeigt, welcher Geist dort an der Dreisam irgendwie herrscht oder was dazu findest, ist Nils Petersen. Mhm. Weil ein Stürmer, der schon mal bei den Bayern war, ja, der dann nach Freiburg geht, in der zweiten Liga bleibt, dort sogar die Jokerrolle annimmt, konstant trifft, dann sogar zu Olympischen Spielen eingeladen wird, dort den entscheidenden Elfmeter verschießt gegen Brasilien und dann aber zurückkommt und trotzdem sagt, pass auf, ich war bei Olympia, ich war bei Bayern München, aber ich bin wieder der Joker und dann ja mittlerweile mehr Joker-Tore in der Bundesliga erzielt hat als Alexander Zickler, der ja bisher immer der Führende in dieser Liste war und der bleibt auf der Bank sitzen und kommt und trifft konstant. Da muss so ein Team-Spirit sein, dass so jemand da auch nicht aufmuckt, sondern sagt, ich bin gerne in Freiburg. Der hätte ja durchaus auch Angebote aus dem höheren Bereich der Liga haben können und jetzt hat er den Verein selbst dahin geschossen. Und das ist für mich so, Nils Petersen ist für mich immer, wenn ich den auf der Bank sitze, denke ich, ja, dieser Mann da auf der Bank, der für die letzten 20 Minuten kommt und immer noch ein Tor machen kann, das ist für mich der SC Freiburg. Mhm.
Schön.
Das war Lukas Vogelsang, so. Nils Petersen.
Man kann ja sagen, es kann noch ein bisschen schief gehen, wobei ich gucke mal gerade auf die Tabelle. Also Freiburg spielt ja in München, nee, gegen München, tatsächlich bei 48 Punkten. Dann, wenn die Bayern gewinnen sollten, würden sie stehen bleiben. Köln spielt gegen Mainz, also knapp, vielleicht siebter.
Aber es ist halt.
Oder eben auch nicht.
Der letzte Spieltag ist noch untippbarer als die anderen, weil wir haben es jetzt gesehen am Wochenende, es ist alles möglich. Es ist, wie sagt man früher immer in der Sportkommentatorensprache, offenes Visier.
Ja.
Und das ist ja gerade so, Mainz ist so gut wie gerettet. Die sind eine sehr spielstarke Mannschaft. Also wenn ich dann Bojan und so sehe, die können durchaus den Kölnern auch einen ganz großen Strich durch die Rechnung machen.
Vor allem jetzt, wo dann doch ein wenig die Last von den Schultern abgefallen ist, wird es wahrscheinlich, wobei dieses Mainz-Spiel gegen Frankfurt war ja auch einfach der Hammer. Ne? Also wenn sie dann, aber das ist toll. Das ist halt einfach, du kannst es einfach nicht.
Aber auch
nicht
da wieder eine Nuance. Wenn John Córdoba stand im Abseits bei dem Pass vor seinem 1-2, wenn da der Linienrichter das sieht, dann ist halt so, der alte Fußball weiß, aber dann läuft das Spiel anders. Nur diese Glücksmomente musst du dann eben haben. Diese
immer.
Momente, wo aber das gerade das Schicksal so ein bisschen auf deine Seite
kippt. Da bin ich ja mal tatsächlich, jetzt haben wir so viele strittige Szenen, allein in den letzten 4 Wochen, wie viele Abseitstore haben wir gesehen? Die Geschichte jetzt auf Schalke, die ganz offensichtlich er nicht im Aus gewesen ist und über ganz viel entschieden hat, so dass der HSV eben doch noch eine Chance hat, sich nicht über die Relegation zu retten, sondern vielleicht sogar komplett zu retten, Schalke nicht um die Euroleague spielen kann und so weiter. So viele Entscheidungen, in denen es um richtig viel ging. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich tatsächlich der Fußball verändert im nächsten Jahr, wenn wir dann endlich den Videobeweis haben. Mhm. Tja. Wobei, die Frage,
endlich langweiliger ja oder nein? Und es wird den Sport 1 Doppelpass nicht mehr geben. Einfach sämtliche Gesprächsthemen aus. Ja, wurde entschieden, Videobeweis, tschüss. Also wie technokratisch das ganz oft wirkt, auch dieses im Football, wenn dann das angehalten wird und dann kommen die zusammen und dann ist 10 Minuten das Spiel unterbrochen. Das will ich im Fußball nicht haben.
Ja. Aber also, das wird es ja auch in der Form nicht geben.
Ja. Also es geht, das ist ja eigentlich nur für eine Sache gut, weil man hat doch die Gelegenheit, dann doch nochmal Bier zu holen, auch während der Halbzeit, ne?
Ja, aber genau das wird ja nicht passieren. Also das ist ja die größte Befürchtung gewesen, dass es so wird wie in der NFL.
Ja.
Und man hat ja jetzt dieses System getestet, dass es halt einen parallelen Videoschiedsrichter in einem Ü-Wagen außerhalb des Stadions gibt oder innerhalb, ist auch egal. Auf jeden Fall sitzt der nicht im Spielfeld oder am Spielfeldrand, sondern in einer eigenen Kabine. Und der kann relativ schnell dann mit dem Schiedsrichter interagieren. Das heißt, während des Torjubels wird quasi diskutiert und dann wird es dann auch dementsprechend schon gegeben.
Ich wollte sagen, der Einzige, der was davon hat, wenn da noch ein Torkamera-Videoschiedsrichter an der Seitenlinie sitzt, ist ja so, sind ja so Trainer wie Roger Schmidt, die dann noch einen zusätzlichen Unparteiischen haben,
den sie beschimpfen können.
Ja, Roger so, Schmidt, wenn der vierte Offizielle nicht mehr reicht, gehen wir eins weiter und beleidigt den Mann hinter dem Fernsehschirm.
Roger Schmidt. Sehen wir den jetzt dann demnächst in Dortmund, oder was?
Auch ein Gerücht, oder?
Nein, oder das hat mich jetzt in die Welt gesetzt. Okay. Nein, das wird nicht passieren. Ich meine, das ist ja jetzt, das wird ja wohl in Dortmund nicht passieren, dass sie sagen, pass auf, also wir hatten jetzt mit Tuchel echt einen unbequemen Trainer, da kann man sich schnell mit überwerfen. Lass mal Roger Schmidt
holen. Dann kann der ja auch, dann könnten sie dazu ja auch gleich noch Kevin Campbell holen. Ach so. So, und dann fahren sie es, nein, aber Roger Schmidt, es ist so geil, wie schnell so Namen auch vergessen werden. Mhm. Dass der, also Bonds-Coach ist er nicht geworden. Das ist jetzt Dick Advokat.
Wo man auch sagt, Anwaltsliebling.
Wo man jetzt sagen muss, wenn schon der alte Dick-Advokat dir vorgezogen wird, dann weißt du ungefähr, wo du in deiner Karriere gerade stehst. Ne?
Ja, ist alles ein bisschen schwierig, weil die Branche ist halt dann eben doch auch sehr klein. Ne? Man ist da doch sehr gut vernetzt, also untereinander. Der Doppelpass legt ja immer den Verdacht nahe, dass da keiner so genau über den anderen Bescheid weiß und man spekuliert. In Wahrheit wissen sie natürlich alle immer ganz genau, wer ist Choleriker, wer ist Alkoholiker und wer vögelt die Spielerfrau. So.
Die sind alle bei Stay Friends.
Letzte.
Alle. Es gibt da so eine Gruppe.
Stay Friends, mein Gott.
Nein, aber ich stelle mir das immer vor, wenn jetzt Roger Schmidt zu so einem Bewerbungsgespräch bei einem Verein kommt, dann sagen sie, was haben sie in letzter Zeit so gemacht? Ja, ich bin in Leverkusen durch Taifun Korkut ersetzt worden und dann hat die Niederlande mir Dick Advokat vorgezogen. Gut, vielen Dank, Herr Schmidt, wir melden uns bei Ihnen.
Das ist richtig.
Also das ist ja, du verbrennst ja durch solche Entscheidungen, Trainer. Und ich glaube, das passiert da gerade.
Ja, aber jetzt
aber die Frage ist ja,
Korkut, was soll denn jetzt auch aus Korkut werden?
Ist Roger Schmidt der neue Mirko Slomka?
Ja.
Ja, sowas, das geht schnell. Dir, das dann bist so du plötzlich Trainer beim KSC und steigst ab.
Ja, und Mirko Slomka ist ja aber ja schon der neue Klaus Toppmöller. Ne? Also von daher, das ist ja alles nicht ganz so einfach.
Und was macht eigentlich Klaus Toppmöller?
Ja. Ja, was macht aber eigentlich Klaus Toppmöller?
Aber glaubt ihr, dass das echt so schnell geht bei Roger Schmidt jetzt? Also
ich hoffe es nicht, weil der ist ja ein guter Trainer. Aber der hat sich natürlich mit einigen Ausrastern und einigen sehr fragwürdigen Entscheidungen und öffentlichen Äußerungen jetzt auch nicht in die Sympathietabelle, da hätte er sich eher nicht für den UE Cup qualifiziert.
Ja, das ist richtig. Sagen, ne? Wobei ich solche Leute ja an der Seitenlinie ja total gut finde. Also ich finde es ja wirklich toll, wenn da auch mal einer sagt, immer, was bist du denn für ein Vogel? Halt doch die Fresse. Finde ich ja super.
Vor allen Dingen, wenn man Schiedsrichter teilweise sieht, wie die sich aufführen,
ja.
Dieses Gockelhafte.
Ja, du meinst Manuel Gräfe. Gräfe sein.
Ich wollte gerade sagen, keine Namen nennen.
Wie man sich in Leverkusen, wo man so nah an Köln ist, ne, über Roger Schmidt als Mensch gewordene Büttenrede überhaupt aufregen kann. Ne? Der passte doch da eigentlich ganz gut hin.
Übrigens ist das auch so eine Sache, weil ich gerade sagte, Roger Schmidt und Typen an der Seitenlinie. Ich finde das teilweise irgendwie jämmerlich, wie auch in der Bundesliga gewisse Sachen abgebügelt werden. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Stefan Kießling vor den Fans steht und sagt, ja, wir wollen jetzt das Derby gewinnen und am liebsten gegen die scheiß Kölner, ist doch super. Und sich dann offiziell zu entschuldigen dafür, sowas gesagt zu haben, da muss ich auch sagen, das ist ja jämmerlich.
Also, Leute wie Jörg Böhme wären da erst wach geworden.
Ja, also bitte, das ist doch super, dass man sowas auch mal sagt. Also das ist doch auch völlig in Ordnung. Ich bin auch froh, dass es überhaupt noch Spieler gibt, die dann auch mal sich so äußern und da noch ein bisschen Emotionen reinbringen. Und wenn man als Leverkusener sagt, wir hauen jetzt am Wochenende die scheiß Kölner weg, dann weiß ich ehrlicherweise nicht, was es da zu entschuldigen gibt.
In den 90ern wäre das halt Vereinsmotto gewesen. Das hätte im Wappen gestanden. Ja. Also das waren noch andere Zeiten.
So.
Sag mal, weil das erste Spiel neben dem Hoffenheim gegen Bremen Spiel letztendlich das Spiel erster gegen zweiter war, wollen wir darüber noch sprechen? Ich hatte so dieses Bayern-Leipzig-Spiel war.
Also das war so ein bisschen, so, wer ist hier der Boss? Ne? Genau. Das ist echt so, ich hab mir die Konferenz im Radio angehört und habe dann kurz mal so ein kleines Nickerchen gemacht. Und als ich wieder wach wurde, hörte ich plötzlich irgendwie gerade schon 4-4 und dann hat Robben ja, glaubt nicht, was er gemacht hat.
Lass mich raten.
Ihr glaubt nicht, was der gemacht hat. Jetzt pass auf. Da ist er über rechts gekommen. Nein, also es ist wirklich.
Aber es ist tatsächlich. Ich habe auch tatsächlich Radio gehört, weil ich unterwegs war. Und als ich mir dann das Spiel nochmal in Gänze dann zu Hause anguckt habe, er macht ja quasi. Dringt er ja in einer unglaublichen Schnelligkeit. Mhm. Und dieses, was ich immer sage, der einzige Mensch, der sich sein Trikot vor dem Spiel auf den Körper airbrushen lässt, so, weil er einfach dann nicht zu greifen ist. Und in einer Aerodynamik dringt er da in den Strafraum ein. Und das sind ja auch alles keine Anfänger bei Leipzig. Und dann geht er in den Strafraum, wenn alle denken, er passt auf Lewandowski,
chippt er den
Gulaschi rüber.
Ja.
Und das ist einfach so, wo man so denkt,
der wobei man ehrlicherweise sagen muss, wer nimmt denn bei Robben ernsthaft an, dass der den Ball passt?
Ja, aber es ist so, das Tor war nochmal, das war von einer Geschwindigkeit, wo man immer sagt,
Wahnsinn. Wie
du gesagt hast, da sagen die Leute, ja, der Robben, der ist doch jetzt 34 oder so.
Ja,
aber das macht halt in der Liga so auch keiner. Und vor allen Dingen diese Willensleistung. Und das hat mich wirklich beeindruckt, weil ich so dachte, du kannst ja dein Spiel, wenn du bist schon sicher Meister, du liegst 4-2, 4-3 hinten. 4-2 liegst du hinten.
Wir sind übrigens gerade noch getunnelt, ne? Das 4-2.
Am vorletzten Spiel. Ja. Und da kannst du auch eigentlich sagen, ja gut, aber die Bayern haben genau das gemacht, wie so ein Silberrücken, der irgendwie so von seinem Rivalen irgendwie immer die ganze Zeit angestupst wird und mit Steinen beworfen wird und sagt so, pass mal auf, das können wir jetzt so machen, wir können das Spiel verlieren, aber als Signalwirkung in die nächste Saison ist das fatal. Oder wir haben jetzt 20 Minuten Zeit und zeigen den kleinen Pissern da mal, wer hier eigentlich wirklich, wie du sagst, wer hier der Boss ist. Und dann zerlegen die nochmal mit 3 Toren in der Schlussfisch. Ich fand's großartig, weil das Imperium schlägt zurück.
Total,
ne?
Ja.
Und das Irre ist ja, wenn ihr gesehen habt, nicht nur das Tor von Robben, sondern den Torjubel. Das war ja quasi eine 1:1-Kopie von seinem Champions League-Jubel 2012 in Wembley, wo er das entscheidende Tor gegen Dortmund geschossen hat. Ja, Entschuldigung. Woran man nochmal gesehen hat, wir reden vom 33. Spieltag, es geht um gar nichts mehr für beide Mannschaften und Robben in der, keine Ahnung, 90. Minute oder wann auch immer. 90
plus für, also Bayern München.
In der 92.
Also die Bayern 90.
Die Bayern 90. Minute, ja.
Rennt über den Platz und lässt sich abfeiern, als hätten sie gerade das Finale der Champions League
erreicht. Das war halt einfach wahnsinnig wichtig fürs Selbstbewusstsein. Ne? Ja. Nochmal ein ganz, jetzt auch, um in der Sprache zu bleiben, nochmal einen ganz dicken Strahl zu pissen und alle sagen, oh, okay, ach, die Bayern, ja, verstehe.
Genau.
Das ist schon...
Weil es eben nicht Das ist so, das war wie, mich hat das an so Käfigfußball erinnert. Es ging halt nicht mehr darum, ob die Bayern jetzt noch abgefangen werden. Es ging aber darum, das ging um die Ehre.
Ja.
Das war, bei Robben hast du es gemerkt, der hatte da keine Lust drauf, gegen die Leipziger, die jetzt schon gehandelt werden, unter anderem auch in der Kneipe in Wedding, ja, dass die nächste Saison vielleicht Meister werden. Das war ganz klar, das ist so ein Zeichen, dass in die nächste Saison strahlt. Und da nochmal so ein, einfach auch so eine Duftmark zu setzen und zu sagen, wir lassen uns doch nicht von euch so den Schneid abkaufen, wir sind immer noch der FC Bayern München. Das war für mich, vielleicht ist das sogar mit Blick auf die nächste Saison das wichtigste Spiel der Bayern
gewesen. Tatsache. Und eins natürlich ganz wichtig, ich glaube, die haben das auch einfach gemacht, um auch dem Präsidenten eine Freude zu machen, weil dem Uli Hoeneß ist ja nun wirklich übel mitgespielt worden in den letzten Jahren.
Da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet. Wir haben ja noch gar nicht über den, Auftritt von Uli Hoeneß geredet.
Es ist, letzten Endes kann man den Auftritt von Uli Hoeneß ja wirklich zusammenfassen mit wirklich nichts gelernt, ne? Einfach zu blöd, weil bevor Lukas gleich loslegt, worauf ich mich jetzt schon freue,
das wird herrlich.
Wenn Uli Hoeneß eines um die Ohren geflogen ist, dann ist es ja gar nicht so sehr sein Finanzgebaren, das ist zwar eine justiziable Geschichte, ja, sondern es war ja immer so, dass er schon vorher den Leuten immer erklärt hat, wie sie zu leben haben und ihr Leben zu führen haben, inklusive sich sehr weit aus dem Fenster lehnen und zu sagen, ja, ich habe alles versteuert. Und da können sich alle mal ein Beispiel dran nehmen. So, dann geht er in den Knast und alle sagen, vor allen Dingen, weil er sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat, ja, das geschieht ihm recht. Was hat er auch so eine große Fresse? Was macht er? Kommt aus dem Gefängnis wieder, ist sogar eigentlich relativ gut wieder resozialisiert. Die Knastwitze werden weniger. Er kann eigentlich überall wieder hingehen und es ist alles irgendwie okay. Und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als auch noch ausgerechnet in Liechtenstein.
In der Steueroase Liechtenstein.
Was natürlich sofort von der Bild genutzt wird. Üble Aber Rede
du,
in
du hast, Lukas, du hast einen sehr schönen, du hast das, diesen Gag so langsam aufgebaut, als wir uns privat darüber unterhalten hatten.
Nein, also in der Steueroase in Liechtenstein, bei einem Bankett, wo die Leute, um mit ihm zu dinieren, 350 Euro pro Person gezahlt haben, sich dann hinzustellen und zu sagen, man sei das Opfer, man hätte ja, Wahnsinn. Normal wäre ein Freispruch gewesen, wo ich immer sage, weißt du, ein Präsident, der so Steuerprobleme hat, und der dann aber die Medien Kritik nutzt, um von sich selbst abzulenken. Make Bavaria great again.
Ja, wirklich, da hast du schon dicke Klöten, aber wobei ich sagen muss, 350 für Hoeneß, die Stones hier im Stadtpark kosten 500. Er hat gesagt, wenn er Start Me Up singt, dann gehe ich vielleicht im nächsten gib mir mal eine Sekunde, wie ich mir gerade vorstelle, wie Uli Hoeneß so mit Bewegung wie Mick Jagger so von der Bühne aber auf und ab guckt. Sympathy, ja, und vor allen Dingen, you can't always get what you want. Ja, toll, wirklich. Also das muss man sagen, das ist schon legendär bescheuert. Und dann muss man auch fairerweise sagen, also ich fand viele Hoeneß-Witze zu Zeiten, als er in den Knast ging, auch sehr hämisch und teilweise unnötig, aber er darf sich dann halt einfach auch nicht beschweren. Wenn es für diese Sache jetzt wieder richtig auf die Fresse gibt und ich beteilige mich in diesem Falle sehr gerne daran, dann ist das auch absolut verdient, weil so wenig Fingerspitzengefühl zu haben für die eigene Außenwirkung. Aber jetzt gibt es ja auch schon wieder schlaue Leute oder schlauere Leute, die sagen, ja, er will nur von der Mannschaft ablenken. Wobei ich da ehrlicherweise gar nicht verstehe, warum. Weil die Mannschaft ist ja gerade gar kein Gesprächsthema.
Jetzt hast du mir alles, was ich mir vorbereitet habe, weil ich
mit
diesem Satz schlauere Leute sagen, er will von der Mannschaft ablenken, weil das wäre jetzt quasi meine These gewesen.
Du wolltest jetzt einfach
Ich wollte tatsächlich sagen, das, was er da macht, weil es ja eben diesen Umbruch gibt, wo den die Bayern irgendwie moderieren müssen, weil sie, und das ist auch etwas in der Diskussion, wo stehen die Bayern international, wurde halt jetzt auch, ich glaube, Hamann hat das gesagt und so, dass es im Moment schwer ist, den Bayern eine Identität zuzuschreiben. Und ich glaube, Hoeneß ist ja ein doch sensibler, ist ja so ein Gefühlsmensch, ein Bauchmensch als Metzger. Und der merkt das schon genau. Und es hat mich sehr, sehr erinnert an das, was Mourinho immer gemacht hat, wenn seine Teams quasi unter Beschuss waren oder quasi der Verein unter Beschuss war. Sich wirklich, und Hoeneß hat ja noch mehr Körper als Mourinho, sich vor diesen Verein zu stellen, sozusagen als Mensch gewordenes Schutzschild und das alles auf sich zu lenken. Also mit dem Hass, den er jetzt auch wieder absorbiert, absorbiert er ja auch die Aufmerksamkeit. Und das macht er schon sehr geschickt und er hält das auch aus. Also man muss bei ihm auch immer überlegen, ist das Kalkül? Also das glaube ich schon. Und da ist auch wieder dieses Make Bavaria Great Again, weil Trump macht das ja ähnlich. Trump twittert ja immer genau über die Sachen, für die er in der Kritik steht, um davon abzulenken. Das ist ganz geschickt. Und Hoeneß kann das auch ganz gut. Deswegen, ich bin mir da nicht so sicher, ob es nur Irrsinn war oder ob es nicht kalkulierte
Zugeständnisse. Wobei bei Hoeneß im Gegensatz zu Trump die Steuern ja offengelegt wurden. Ne? Das ist ja bei Trump, ja.
Ja, so.
Ja, gut. Ne? Ja. Also teilweise.
Wir kommen in die Schlussphase unseres 6. Podcasts in Folge. Insofern lass uns einen kleinen Ausblick wagen. Wir werden am nächsten Samstag wahrscheinlich mit so kurz vorm Herzkasper uns alles angucken und die Relegation angucken.
Ich bin tatsächlich noch hin und her gerissen, ob ich in Dortmund ins Stadion gehe. Wichtiges Spiel gegen Bremen, Stadionatmosphäre, fantastisch. Oder aber, und das erscheint mir fast reizvoller, ob ich die Konferenz gucke, weil es halt noch um so viel geht. Und am letzten Spieltag macht das eigentlich auch Bock, irgendwie auf alle Plätze zu schauen. Ich weiß es noch nicht so genau.
Das Herzschlag Finale wie 99 bleibt uns ja erspart, weil also ja. Der Direktabstieg ist geklärt. Das finde ich macht nimmt ein bisschen Wind aus den Segeln des letzten Spieltags. Was interessant ist aus meiner Sicht, ist tatsächlich verteidigt Hertha BSC den 5. Platz. Ich finde es nicht verdient mit dieser Leistung in der Rückrunde. Das hat einen schalen Beigeschmack irgendwie, weil es wirklich.
Ich finde es auch im Hinblick auf so, Europa und so den UEFA-Koeffizienten ist das nicht jetzt so ganz nicht so. Aber da sind ehrlicherweise alle Teilnehmer jetzt
also
wenig
deswegen, das ist ja auch unser Problem. Das ist ja auch in der Analyse, warum die Bundesliga gerade im internationalen Vergleich so abfällt. Ist ja, kannst du ja auch klar sagen. Hertha BSC, SC Freiburg, 1. FC Köln, das hatten wir auch schon mal. Wenn die auf die vergleichbar platzierten Mannschaften international treffen, haben die keine Chance.
Ja.
Sevilla, Manchester United, also guck's dir nur mal an. Ne? Wenn sogar, wenn dann die Schalker ihr Ausscheiden gegen Ajax Amsterdam schon als Eurofight umdeuten, obwohl sie einfach nur zu blöd waren und im ersten Spiel komplett unter die Räder gekommen sind. Also ich sehe es auch, aber weißt du, das ist so ein Schneckenrenner. Das ist wirklich so lahmende Geule, die sich da ins Ziel retten. Dann soll Hertha BSC machen, haben wir wenigstens die Hauptstadt international.
Kann man so, sehen,
ich denke aber, dass sie rein vom Momentum,
Momentum,
ich glaube, dass sie tatsächlich Leverkusen zu Hause schlagen können, weil das ist einfach, da spielt die Psyche eine große Rolle und da sehe ich Hertha dann zu Hause stark genug, um am letzten Spieltag eine Mannschaft zu besiegen, die ja quasi, wo es um nichts mehr geht, die sind gerettet, die können da oben nicht mehr nach unten und gleichzeitig glaube ich nicht, dass Freiburg in München gewinnt, also ich sag mal, Hertha BSC wird Fünfter, Köln schlägt Mainz, einfach Modeste muss nochmal treffen, Köln schlägt Mainz, wäre Köln dann Sechster, ne, am Ende.
Ja.
Genau, also Hertha BSC Fünfter, Köln Sechster, Freiburg.
Köln wäre sogar, wenn sie gewinnen, sogar Fünfter.
Ja, aber nicht, wenn Hertha auch gewinnt.
Ja, wenn Hertha auch gewinnt, nicht.
Das habe ich gerade vorbereitet.
Mein Gott, Mike.
Mal alles kaputt gemacht.
Sie hören jetzt? Die neue ZDF-Sitcom, Mein Gott, Mike.
So, also, Hertha BSC Fünfter, was sagst du, Migi? Hertha BSC Fünfter, Köln Sechster, Freiburg Siebter. Das wäre jetzt mein Tipp.
Ja, schließe mich an.
Gut.
Aus den eben genannten Gründen und ich muss jetzt auch mal sagen, ich würde mich tatsächlich für Köln auch freuen, weil ich finde, das belohnt
tolle Saison.
Sie für die tolle Saison und auch für die gute Arbeit, die da seit Jahren geleistet wird, ist sehr schön, wird dann natürlich auch eine doppelt schwere Saison danach, aber ist doch für Köln toll. Ich hoffe nur, sie schaffen es, Modest zu halten, das wird nicht so ganz einfach.
Ja, aber der muss ja nur mal bei Carlos Tevez anrufen, dass es keinen Sinn macht. Für 50 Millionen nach China
zu. Aber es muss ja auch nicht China sein. Ne? Also China ist natürlich für den Verein verlockend, weil natürlich einfach ein unglaubliches Geld auch geboten wird für den Spieler an sich.
Aber er wird ja auch mit Dortmund zum Beispiel in Verbindung
gebracht.
Das ist übrigens eine Personalie, die habe ich dann vorhin runtergeschluckt, als ich gesagt hatte, es ist zu abhängig von Aubameyang. Aber ich verstehe dann halt nicht, er ist jetzt auch kein super teuer gewesen, aber wieso verkauft man dann Ramos, wo man immer noch mal jemanden hat, den man vorne reinstellt und dann damit wir immer eine Scheißthese, wir wollen ja eine Scheißthese pro Podcast haben, die keinen Sinn ergibt, Dortmund knabbert immer noch daran, dass sie Julian Schieber verkauft haben.
Mein Gott.
Schöne Grüße aus Berlin.
Was macht er eigentlich? Sehe ich den im Januar schon im Dschungel?
Der ist halt schwer verletzt. Ne? Der hat ja bei Hertha echt gut angefangen und hat sich dann verletzt und so. Schade, weil ich fand die hatten da eine ganz gute Arbeitsteilung. Ibisevic läuft die vorne müde, dann kommt Schieber und hat ja in den ersten Spieltagen übrigens auch gegen gegen SC Freiburg und Ingolstadt ganz gut geklappt.
Ist schon vor 2 Jahren gekommen, ne? Ist nicht
ja, das ist schon. Der hat sogar gegen Dortmund schon mal das entscheidende Tor geschossen.
Ich weiß.
Nein, aber ich sag auch, was sagen wir denn, wenn wir schon bei Dortmund sind? Dritter oder Vierter?
Dritter.
Hoffenheim spielt nochmal gleich gegen wen?
Augsburg.
Es gewinnen beide. Dortmund hat vier Tore mehr geschossen.
Mhm.
Und ich glaube nicht, dass Hoffenheim das.
Ja, es gewinnen beide. Ja.
Ja, gut, dann haben wir quasi Dritter Dortmund, Vierter Hoffenheim, Fünfter Hertha BSC, Sechster Köln, Siebter Freiburg.
Ja.
Der Rest egal. Wolfsburg-Relegation.
So ist es.
Gut. Ich bleibe bei HSV-Relegation. Ich glaube, das Spiel geht 2-2 aus und der Hamburger Sportverein wird nicht über ein Unentschieden hinauskommen.
Ja. Es ist alles gesagt.
Ich dachte, ihr guckt mich jetzt und vernichtet mich jetzt.
Nein, überhaupt nicht. Jeder darf hier seine Meinung haben.
Richtig,
möchtest du nochmal den SC Freiburg loben und Christian Streich grüßen, so zum Abschied? Grüß doch mal Christian Streich.
Grüße.
Grüße. Ja, Leute, das ist hier.
Ich schließe mit einem Satz, mit dem ich immer schon mal, und nur heute geht er. Stichtag für den großen Preis.
Samstag in 8 Tagen.
Ja, oh Gott.